Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das jeder von euch kennt. Das ist die Costa Concordia. Kaum jemand hat das Foto nicht gesehen, lange in den Schlagzeilen. Die Costa Concordia ist ein Kreuzfahrtschiff und es ist 290 Meter lang, also sehr lang. Es ist 35 Meter breit, es wiegt 50.000 Tonnen und es hat 450 Millionen Euro Baukosten auf dem Buckel. So, und da liegt's, beziehungsweise da lag das. Am 13. Januar 2012, da ist dieses große Schiff auf einen Felsen gefahren. Sagt man gefahren? Ja, ne? Auf jeden Fall geprallt, ja, auf diesen Felsen. Und ging zum Teil unter. Und es lag dann da für die nächsten über 2 Jahre. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, wo Jakobus, der Bruder von Jesus, oder der Halbbruder von Jesus, besser gesagt, Folgendes schreibt. Das ist in Jakobus 3, die Verse 4 und 5. Siehe die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Also die Costa Concordia, die ist vor über 2 Jahren deshalb auf einen Felsen geprallt, weil der das Schiff führte, der Kapitän, entschieden hat, er möchte nah an dieser Insel vorbeifahren. Und zweitens ist sie auf den Fels gefahren, weil ein verhältnismäßig kleines Teil des Schiffes, nämlich dieses Lenkruder, das Schiff in diese Richtung gelenkt hat. So, und Paulus, sowie auch der Jakobus, von dem wir eben gehört haben, der vergleicht dieses Lenkteil mit der Zunge, mit dem, was unser Mund so anrichten kann. Was wir sagen, kann große Auswirkungen haben auf uns selbst und auch große Auswirkungen auf unser Umfeld. Unsere Zunge ist ein relativ kleines Glied an unserem Körper, kann aber große Dinge anrichten. Wir befinden uns in einem aktuellen Abschnitt unserer Predigtreihe, wo es darum geht, im Licht zu leben. Also wir hören uns gerade an oder haben gehört von dem Garderobenwechsel, von dem Paulus gesprochen hat. Er sagt, wir sollen den alten Menschen ausziehen, beziehungsweise wir haben den alten Menschen schon ausgezogen, als wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen haben. Und dann haben wir den neuen Menschen, unsere neue Natur, unsere neue Identität in Christus angenommen. Und dann gibt er 6 verschiedene Beispiele. Und in diesen 6 Beispielen, in diesen 6 ich hätte fast gesagt Anregungen, nee, ist noch mehr. In diesen 6 Geboten, die Paulus uns gibt, sind wir gerade. Er gibt Beispiele, was es heißt, im Licht zu wandeln, wie wir gemeinsam unsere Beziehungen jesusmäßig leben können. Also wir haben in den letzten 3 Wochen, haben wir gehört, wir sollen nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen. Das ist ein Teil, wie wir im Licht leben können. Nicht lügen. Dann haben wir gehört, wir sollen Wut vermeiden und stattdessen gerechten Zorn über Sünde und Ungerechtigkeit empfinden. Und wir sollen nicht stehlen und stattdessen arbeiten und geben. Das war die Predigt von Mark. Wir sollen nicht stehlen, sondern wir sollen arbeiten und geben. Und Paulus' Anweisung für uns heute Morgen, das ist das 4. Beispiel, was es heißt, im Licht zu leben. Er sagt, verwendet euren Mund nicht für Böse, sondern für gute Dinge. Verwendet euren Mund nicht für Böses, sondern bringt Gutes durch das, was durch euren Mund kommt. Und heute Morgen die Frage für dich und für mich ist ganz einfach. Rede ich wie der alte Mensch oder rede ich wie der neue Mensch? Bewirken meine Worte Segen oder bewirken meine Worte Schaden? Führen meine Worte auf den richtigen Kurs oder führen sie zum Schiffbruch? Das ist die Frage, die ich mir heute Morgen stellen möchte, zu der ich dich einladen möchte, dass du sie dir heute Morgen stellst. Rede ich wie der alte Mensch oder rede ich wie der neue Mensch? Wir befinden uns im Kapitel 4 im Epheserbrief, die Verse 29 bis 30. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Gottes Wort für dich und für mich heute Morgen. Der Text, der beinhaltet mehr, als ich jetzt heute rüberbringen kann in vielleicht 35 Minuten. Aber über was ich heute mit euch sprechen möchte, wenn wir uns diesen Text angucken, sind drei Dinge. Einmal gibt Paulus, wie übrigens auch in den letzten paar Predigten, wo er die Beispiele bringt, er bringt ein Verbot, er bringt eine Erklärung oder einen Hinweis und er bringt ein Gebot. Okay? Let's go. Das Verbot. Rede nicht schlecht. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Ganz wichtig hier nochmal zu betonen ist, dass Paulus hier nicht einen anspricht, sondern alle. Es geht hier um das Miteinander in der Gemeinde, okay? Also wenn wir über diese Bibelstelle nachdenken, dann denken wir immer im Kontext von Gemeinde, im Kontext von HDH. Paulus spricht heute Morgen zu uns als lokaler Gemeinde. Ich möchte euch eine Story erzählen, die das vielleicht verdeutlicht, was es heißt, faules Geschwätz zu hören und was das für eine Auswirkung hat. Ich bin mal vor einiger Zeit in der Mittagspause an der Schule mit zwei echt coolen Kollegen zusammengesessen. Ich mag die sehr, sind echt lustige Typen. Aber wie es so ist mit den lustigen Typen, die sind meistens auch ein bisschen zynisch und ein bisschen frustriert. Ja? Und mit Humor lebt sich's einfach besser. Ich saß eine Stunde mit den beiden zusammen und nach einer Stunde auf dem Weg zu meiner Klasse hatte ich so das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Also mir geht's überhaupt nicht gut. Ich habe so einen Knoten im Bauch, mir geht's schlecht, ich habe blöde Gedanken und habe auf dem Weg zum Klassenzimmer drüber nachgedacht, hey, woher kommt das? Mir war relativ schnell klar, das kommt von der Mittagspause mit meinen zwei Kollegen. Ich habe in der ganzen Zeit, man kann es sich kaum vorstellen, nicht gesprochen und nur zugehört. Und ich habe zugehört und die haben darüber gesprochen, dass die Schüler damals viel angenehmer und intelligenter und höflicher waren als heute. Die haben darüber gesprochen, dass die Arbeitszeit immer weiter steigt, aber dafür der Lohn gleich bleibt. Sie haben darüber gesprochen, dass das Rentenalter immer weiter nach hinten rückt. Und sie haben darüber gesprochen, dass unser Chef eigentlich auch ein bisschen mehr uns unterstützen könnte und dass die Politik total schief läuft und dass alles den Bach runtergeht. Und ich habe mir das eine Stunde lang angehört. Pessimismus und Zynismus pur. Und nach einer Stunde nur aufgrund der Worte, die aus dem Mund meiner Kollegen kamen, war ich down. Ich bin total demotiviert in meine Klasse gelaufen. Ich hatte nach einer Stunde das Gefühl, ich habe den blödesten Job gewählt. Ich habe keine Lust mehr auf diese Arbeit und alles ist bloß noch doof. Auf einmal erschien alles negativ. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du mit jemandem zusammensaßt und diese Person hat Worte gesprochen und diese Worte haben dich total runtergebracht. Und das ist genau das, wovon Paulus heute zu uns spricht. Unsere Worte können eine extrem negative Auswirkung haben auf unser eigenes Leben, auf das Leben der Zuhörer. Und Paulus warnt uns davor, dass wir kein faules Geschwätz über unsere Lippen bringen sollen. Okay, faules Geschwätz klingt irgendwie eigenartig, man kann sich so vage vorstellen, was damit gemeint ist. Das Wort, das hier mit faul übersetzt wird im Originaltext, im griechischen Text, das heißt, oder es wird meistens verwendet in Zusammenhang mit verrotteten Pflanzen, mit fauligen Pflanzen. Es wird verwendet, wenn man von einem morschen Baum spricht, einem fauligen Baum. Ich habe ein Bild für euch dabei. Wenn ich euch zum Mittagessen Sandwich A und Sandwich B anbieten würde und würde sagen, such dir eins aus, dann würdest du höchstwahrscheinlich, Silke, welches würdest du wählen? Warum? Sieht besser aus, ne? Also bei A stört so ein bisschen der Schimmel, ja? Und dann nimmt man doch lieber das knackige, knusprige Brötchen. Verdorbene Nahrungsmittel sind eklig. Verdorbene Nahrungsmittel, wenn wir die zu uns nehmen, machen die uns krank. Wir waren jetzt vor einer Woche kamen Jesse und ich aus dem Urlaub zurück, zwei Wochen Urlaub. Davor waren wir im Sola und wir haben eine Packung Käse im Kühlschrank gelassen und wir haben die dann nach drei Wochen geöffnet und Schimmelkäse ist ja was Gutes, aber nur wenn man den schon schimmelig kauft und wenn der nicht wild geschimmelt hat. Das ist einfach eine eklige Sache und wir haben natürlich nicht Käsesandwiches gemacht, sondern wir haben diesen Käse weggeschmissen, weil Schimmel uns krank macht. Und genauso ist es, wenn schimmelige Worte aus deinem Mund kommen, dann macht es den, der das hört, krank. Das ist, was Paulus sagt. Wenn unsere Worte faul, schimmelig morsch sind, dann bringen wir die Menschen, die diese Worte hören, vom Kurs ab. Wir bringen sie mit unserer kleinen Zunge, mit unserem kleinen Mund in große Schwierigkeiten. Davor warnt uns Paulus. Also was meint er genau, wenn er von faulem Geschwätz redet? Verschiedene Beispiele. Es können zum Beispiel unehrliche Worte sein. Wenn du über jemanden redest und nur das Negative erwähnst und das Positive weglässt, das ist Unwahrheit. Ja? Kennt ihr alle aus eurem Leben, wenn ihr versucht, jemand anderen schlecht dastehen zu lassen und euch selbst gut dastehen zu lassen? Schon mal erlebt? Oder wenn man die eigenen Worte so wählt, dass man selbst besser dasteht. Also man erzählt etwas, ja, wenn ihr in der Minigruppe sitzt, ja, und es kommt die Frage, wo bist du in letzter Zeit gefallen, wo hast du gesündigt, wo kannst du Buße tun? Und dann erzählst du, ich war mal echt voll wütend und habe einem voll die Meinung gesagt. Und es war echt ein bisschen hart, aber das war nur deshalb, weil der ungerecht zu jemand anderem war. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Ihr tut Buße und gleichzeitig sagt ihr, aber es war echt total okay, es war total gut. Das sind faule Worte, du stellst dich einfach besser dar, als du bist. Und der andere, der dir zuhört, der fühlt sich schlecht, weil er nicht so ein toller Hecht ist wie du. Man nennt das Manipulation. Okay, schon mal gehört? Oder wenn man die Wahrheit ohne Liebe und Gnade sagt. Manche Leute können total gut die Wahrheit sagen, aber ohne Gnade und ohne Liebe. Beispiel. Ich finde deinen Vortragsstil eher langweilig. Da musst du wirklich noch dran arbeiten. Das kann sogar sein, dass es stimmt, ist aber ohne Liebe gesagt und ohne Gnade gesagt. Ja? Oder lästern. Oh ja, das ist auch ein tolles Thema. Faule Worte, faules Geschwätz ist gleich lästern. Das kennen wir alle. Die Volksbibel von Martin Dreyer, die übersetzen Vers 29 so: Hört auf, über andere Leute abzulästern. Lasst kein faules Geschwätz über eure Lippen kommen. Schon mal über deinen Chef gelästert? Ich erwarte keine Antwort, das war eine rhetorische Frage. Oder destruktive Kritik. Destruktive Kritik im Vergleich zu konstruktiver Kritik sind faule Worte. Was du heute gesagt hast, fand ich total blöd. Ich möchte jetzt aber nicht weiter darüber reden. Ja? Also Kritik üben, aber nicht konstruktiv. Nicht so, dass der andere besser wird, damit der andere weiterkommt, sondern einfach nur sagen, ich fand es echt blöd und jetzt habe ich es gesagt, tschüss. Oder einfach unfreundliche Worte. Ja? Du dummer Penner, wer unfreundliche Worte. Also mir fallen viel härtere Sachen ein, aber die kann ich ja nicht jetzt sagen, weil das kommt ja alles ins Internet. Du bist so ein fauler Mensch. Du bist so ein fauler Sack. Das wären unfreundliche Worte. Das ist faules Geschwätz. Es bringt denjenigen, der es hört, vom Kurs ab. Es verletzt denjenigen, der zuhört. Und vielleicht die fieseste Form in der Gemeinde für faules Geschwätz ist gemeinsames Lästern. Zusammenkommen, um über eine Person zu sprechen, die nicht da ist und über die schlecht zu reden. Und ihr redet und bestätigt einander, wie doof die andere Person ist und ihr vergiftet eure Gedanken, ihr vergiftet euer Herz gegenseitig und bringt euch vom Kurs ab. Also ist ganz wichtig zu wissen, wenn du faule Worte sprichst, du musst wissen, du beeinflusst deinen Zuhörer, die Leute, die entweder von dir adressiert werden oder die einfach nur mithören, du beeinflusst sie negativ. Und das ist eine Sünde. Man könnte sagen, faules Geschwätz ist eine horizontale Sünde. Es ist eine Sünde, die ein Mensch einem anderen Mensch gegenüber tut. Versteht ihr das mit horizontal? Es ist eine Sünde, die auf einer Ebene von Mensch zu Mensch geht. Einer versündigt sich am anderen. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass Sünde nie einfach nur horizontal ist, sondern dass Sünde auch vertikal ist. Sünde ist niemals einfach nur eine Sache zwischen Mensch und Mensch, sondern Sünde ist immer eine Sache zwischen Gott und Mensch. Jedes Mal, wenn du sündigst, versündigst du dich nicht nur an einer Person, sondern du versündigst dich auch an Gott. Und das ist der Grund, warum Paulus hier den Heiligen Geist reinbringt. Wenn man diese zwei Sätze so liest, dann denkt man, er spricht von zwei unterschiedlichen Dingen, die gehören gar nicht zusammen. Man hat so das Gefühl, Paulus verliert hier so einen roten Faden. Er sagt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern bringt Segen mit dem, was ihr sagt, und betrübt den Heiligen Geist Gottes nicht, mit dem ihr versiegelt worden seid. Das sind so wie zwei Gedanken, aber Paulus bringt es hier ganz gezielt an dieser Stelle. Er nimmt Bezug auf den Heiligen Geist, weil er darauf hinweisen möchte, hey, wenn du an deinem Bruder sündigst, wenn du Negatives bewirkst im Leben deines Nächsten, dann ist es auch eine Sünde gegen Gott. Es ist eine horizontale und eine vertikale Sünde. Das ist der Hinweis, den Paulus hier als Punkt 2 gibt. Der Hinweis ist, Sünde ist niemals nur horizontal. Wenn wir den Bibeltext heute verstehen wollen, müssen wir verstehen, dass Sünde immer horizontal, immer vertikal ist und vielleicht mal horizontal. Also wenn ich jetzt den Simon, einen dummen Penner nenne, ja, Simon, du bist ein dummer Penner, so wenn ich das jetzt tue, ja, selten lächelt einer dann so schön zurück, wenn man das so sagt. Also Simon, du bist ein dummer Penner, und wenn ich das zu ihm sage, ja, dann muss ich mich bei ihm entschuldigen und muss Buße tun vor ihm und muss sagen, hey Simon, tut mir leid, ich habe das jetzt nur gesagt, um was zu verdeutlichen, also es war gar nicht ernst gemeint. Kannst du mir vergeben? Dankeschön. Aber damit ist die Sache noch nicht erledigt. Wenn ich den Simon jetzt im wahren Leben einen dummen Penner nenne, ja, dann muss ich mich auch bei Gott entschuldigen. Dann muss ich auch zu Gott sagen, hey, es tut mir total leid, dass ich diesen Menschen, den du liebst und den du zu deinem Kind gemacht hast und der dir sehr, sehr wertvoll ist, einen dummen Penner genannt habe. Horizontale Ebene, vertikale Ebene. Jede Sünde ist nicht einfach nur ein Beziehungsbruch zwischen Menschen, jede Sünde ist ein Beziehungsbruch mit Gott. Wenn ich sündige, dann tue ich eigentlich Folgendes. Ich drehe mich von Gott weg und sage, okay, ich weiß, was du von mir willst, ich weiß, was du mir sagen würdest, aber ich gehe in die andere Richtung und du unterbrichst die Beziehung zu Gott. Und deshalb schreibt Paulus im Zusammenhang mit unserer Beziehungssünde, mit dem schlechte Worte aussprechen und andere hören das, in diesem Zusammenhang spricht der Paulus oder schreibt Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt den Heiligen Geist nicht. Das heißt, wenn wir faules Geschwätz über unsere Lippe bringen, dann betrüben wir den Heiligen Geist damit. Lipeo, betrüben, heißt so viel wie Sorgen oder Schmerzen oder, Achtung, Qualen bereiten. Wenn ich jemandem Lipeo bereite, dann bereite ich ihm Schmerzen, Sorgen oder Qualen. Und das finde ich einen ganz krassen Gedanken. Dass wenn ich etwas Negatives ausspreche, wenn ich etwas Negatives über jemanden sage oder mit negativen Worten jemanden vom Kurs abbringe, dann macht sich Gott Sorgen um mich und um den, der das hört. Es schmerzt Gott, wenn du sündigst in deinem Leben und Beziehungen mit ihm brichst. Es bereitet Gott Schmerzen. Und ich finde am krassesten den Gedanken, dass es Gott quält, wenn er seine geliebten Kinder, die er freigesprochen hat von der Sünde, sieht, wie sie sündigen. Ich glaube, man kann es besser verstehen, wenn man als Christ verstanden hat, was Gott gegeben hat, damit wir frei von Sünde sein können. Gott hat seinen Sohn geschickt, damit er für dich am Kreuz verblutet und erstickt, damit du nicht mehr sündigen musst, damit die Kraft der Sünde in deinem Leben nicht mehr die Kraft eines Machthabers hat, sondern einfach nur noch die Versuchungskraft. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt, damit du Nein sagen kannst zur Versuchung und Nein zur Sünde. Und wenn wir sagen, okay, danke dafür, aber ich würde gern weiter sündigen, dann ist es eine extrem schmerzhafte Sache für Gott. So wie es für mich eine extrem schmerzhafte Sache wäre, wenn ich meinen Sohn hergegeben hätte und trotzdem immer noch der gleiche Mist passiert. Lass mal stecken, Gott, ist schon cool, dass Jesus für mich gestorben ist. Aber ja, ich würde gerne sündigen. Du bist ja gnädig. Und es betrifft eben auch unsere Worte. Also wenn wir sündigen, wenn wir faule Worte sprechen, dann betrüben wir Gott, dann sagen wir Gott, hey, okay, Jesus, alles klar, trotzdem, ich würde gern weitermachen. Und meine Frage für dich heute Morgen ist, wie es mit dir steht, wie es mit uns als Gemeinde steht. Gönnst du dir manchmal den Luxus über deine Leiter, über deine Gemeinde, vielleicht bist du heute zu Gast hier, vielleicht bist du gerade auf Gemeindesuche und du lästerst über deine Heimatgemeinde ab. Wie steht's mit dir? Gönnst du dir manchmal den Luxus, bitter zu sein gegenüber deinem Vorgesetzten auf der Arbeit und negativ zu reden über deinen Chef mit deinen Kollegen? Lässt du dich manchmal dazu hinreißen, Dinge so auszudrücken, dass sie vielleicht nicht mehr ganz der Wahrheit entsprechen, aber dich besser dastehen lassen? Ist für dich okay, einen verzauten Witz nach dem anderen zu reißen? Natürlich nicht sonntags in der Gemeinde, ja? Aber unter der Woche, ist es okay für dich? Ist es okay für dich, über Frauen so zu denken und so zu reden, Frauen so anzugucken, ich spreche euch Männer an, als seien sie einfach nur ein Sexobjekt? Ist es okay für dich? Ist es okay für dich, deinen Ehepartner von Zeit zu Zeit mit deinen Worten gezielt zu verletzen, einfach nur, um mal ein bisschen zurückzuschlagen? Oder ist es vielleicht okay für dich, mit deinen Kunden unfreundlich zu reden oder mit deinen Schülern, wenn du Lehrer bist, unfreundlich zu sein? Oder mit Menschen, die dich nerven, oder mit deinen Kindern unfreundlich zu sprechen, wenn du Vater oder Mutter bist? Oder mit deinem Lehrer unfreundlich zu sprechen? Wenn ja, dann kommen faule, zerstörerische Worte aus deinem Mund. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben bringen. Ich hatte vor einer Zeit Stress mit einem Nachbarn und seiner Frau. Die waren, sagen wir es einfach mal so, die traten nicht sehr höflich unseren Kindern gegenüber auf und sie traten auch mir und der Jessie gegenüber nicht sehr höflich auf. Und wer mich kennt, weiß, also man sieht es ja schon, ich bin eher so südländisch veranlagt, ja, da steigt bei mir sofort Adrenalinspiegel und mein Testosteron, das pumpt sich in die Oberarme, ja, und in mein Gehirn und ich kann nicht mehr klar denken und es dreht sich alles nur noch um den Konflikt und ich überlege mir, wie ich zurückschlagen kann. Verbal und tatsächlich, ja. Das sind so die Gedanken, die ich denke. Das ist nicht gut, okay? Das ist nicht gut. Das ist einfach nur, wie ich ticke, ja. Und meistens bleibt es nicht dabei, sondern ich fange dann auch an, Witze zu machen über den Nachbarn und über seine Frau und Sprüche zu bringen. Ich bin ein recht schlagfertiger Typ, ich bin ein lustiger Typ. Ja, ich hab dann immer wieder mal so einen lustigen Spruch gebracht, die haben auch immer gepasst, ja, waren aber niemals nett. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass meine Kinder das übernehmen und dass meine Kinder anfangen, negativ über diesen Nachbarn zu sprechen. Negative Sachen über den auszusprechen, ihn zu benennen, ja, mit unfreundlichen Worten, ja. Auch schlagfertig, auch irgendwie zutreffend, aber nicht nett. Faules Geschwätz. Und ich musste mich mit meiner Family hinsetzen, musste sagen, Jungs, Jesse, hört mir zu, ich muss euch um Vergebung bitten, es tut mir leid, ich habe negativ über diesen Nachbarn gesprochen, es war nicht okay, es ist blöd, dass ich so spreche. Jesus möchte, dass wir unsere Feinde lieben, dass wir unsere Nachbarn lieben, dass wir den Nächsten höher achten als uns selbst. Es tut mir leid, bitte vergebt mir, bitte redet nicht mehr negativ über diesen Nachbarn, ich möchte auch nicht mehr negativ über diesen Nachbarn reden. Und es ist irgendwie demütigend im positiven Sinne, es ist gut, sowas zu tun. Und ich möchte dich einladen, das heute Morgen auch zu tun. Wenn du faule Worte sprichst, dann infizierst du deinen Zuhörer mit dem Mist, der in deinem Herzen ist. Wenn faule Worte aus deinem Mund kommen, heißt, dass da irgendwo Fäulnis in deinem Herzen ist. Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht, ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Das heißt, das, was aus deinem Mund kommt, ist das Resultat dessen, was in deinem Herzen wohnt. Und da entsteht eben auch die Sünde. Infiziere andere nicht mit der Sünde, die in deinem Herzen wohnt. Manchmal ist es so beruhigend, wenn jemand anderes genau die gleiche sündhafte Einstellung hat wie du. Das beruhigt nämlich. Ja? Jesus sagt, wenn jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Wenn du das Gefühl hast, hey, es könnte auf mich heute zutreffen, dann wisse, es ist eine ernsthafte Sache. Und Jesus sagt, wenn du auf diesem Kurs bleibst, dann ist es besser für dich, dass man dich mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt. Das heißt, es ist was Wichtiges und Gewichtiges. Ich möchte dich einladen, heute drei Dinge zu tun. Erstens, tu Buße. Wenn du faule Worte aus deinem Mund regelmäßig sprichst, dann tu Buße vor Gott. Denn es ist in erster Linie eine Sünde an Gott. Es ist eine Übertretung des Gebotes Gottes. Tu heute Morgen Buße. Sag ihm, es tut dir leid. Und Buße heißt Umkehr. Dreh um, mach es nicht mehr. In der Kraft des Heiligen Geistes. Also erstens, tu Buße. Zweitens, entscheide dich, nicht mehr schlecht zu reden über deinen Ehepartner, deine Lehrer, deinen Nachbarn, deinen Hausgruppenleiter, deinen Chef, deine Glaubensgeschwister und so weiter. Tu Buße vor Gott, entscheide dich, es nicht mehr zu tun. Die anderen zwei Punkte kommen gleich. Ich möchte euch jetzt eine halbe Minute Zeit geben. Ihr macht einen Personenscan in eurem Kopf und fragt euch, gibt es Menschen, über die ich schlecht rede? Gibt es Menschen, die mich veranlassen, schlecht zu reden? Oder gibt es Menschen, die ich auf den falschen Kurs gebracht habe mit meinen Worten? Nimm dir eine halbe Minute Zeit, tu Buße vor Gott und entscheide dich heute, es nicht mehr zu tun. tu Buße und entscheide dich, das nicht mehr zu tun. Okay, dritter Punkt, zu dem ich dich einlade. Buße tun, nicht mehr tun. Drittens, wenn du eine Person mit deinen Worten verletzt hast, dann geh zu dieser Person, am besten heute noch, und bitte um Vergebung. Wenn es deinen Ehepartner betrifft, juhu, ihr lebt sogar am gleichen Ort, also ihr werdet euch heute auf jeden Fall noch häufiger sehen. Wenn es ein Freund, eine Freundin ist, dein Ex-Freund, deine Ex-Freundin, der du wirklich Sachen mit auf den Weg geschickt hast, die sehr, sehr verletzend waren. Ich fordere dich heraus, geh zu der Person, die du verletzt hast mit deinen Worten und bitte um Verzeihung und mach die Sache klar. Wir sprechen darüber, dass wir im Licht leben wollen, dass wir ein Licht sein wollen, dass wir Salz der Erde sein wollen. Wisst ihr, wie das geschieht? Indem wir solche unbequemen Dinge tun. Und viertens, macht es so wie Lessing und wie Churchill. Lessing hat Folgendes geschrieben. Verschließe den Mund, bevor ihn ein böses Wort verlässt. Wäre das nicht eine coole Sache, sich das zum Maßstab fürs Reden zu geben, bevor ein böses Wort über die Lippen hüpft, manchmal tun die das so, ups, dann sind sie draußen, vorher den Mund zu machen. Ja, die kommen nicht mehr raus. Wenn der Mund zu ist, kommt es nicht mehr raus. Und Churchill, der hat auch was ganz Cooles gesagt. An bösen Worten, die man ungesagt hinunterschluckt, hat sich noch niemand den Magen verdorben. Das finde ich auch gut. Schluck doch einfach die bösen Worte runter. Sie sind absolut unschädlich für deinen Magen. Ja? Entscheide, die Worte runterzuschlucken, anstatt sie auszusprechen und Schaden anzurichten. Okay, kommen wir jetzt zum eigentlichen Kern des Textes, am Ende dieser Predigt. Erstens ein Verbot, zweitens ein Hinweis und drittens das Gebot. Er sagt nicht nur, dass wir nicht schlecht reden sollen, sondern wir sollen reden zum Segen anderer. Das ist eigentlich die Handlungsanweisung, die Paulus uns gibt. Er sagt Folgendes, redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit, wir sollen das tun, um etwas zu erreichen, nämlich damit es Segen bringe denen, die es hören. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, damit es Gnade gebe denen, die es hören. Wir sollen also reden, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit der andere, der zuhört, Gnade empfängt, damit er Segen empfängt durch unsere Worte. Also, nochmal die Erinnerung, hier geht es Paulus um die Gemeinschaft. Es geht nicht um uns als Einzelpersonen, sondern um uns als Gemeinde, als Gemeinschaft. Paulus fordert dich und mich heute Morgen heraus, einander zu sehen und einander zu segnen. Einander zu sehen und zu segnen. Wir sollen nicht einfach nur egozentristisch durch die Gegend laufen und uns fragen, was kann die Gemeinde heute mir tun? Was kann der Prediger heute für mich sprechen? Was kann der Lobpreis für mich heute bewirken? Was kann jemand für mich heute beten? Sondern wir sollen sonntags und unter der Woche, egal wo wir hingehen, sollen wir in Gemeinschaft gehen und uns die Frage stellen, wen kann ich sehen, den ich heute segnen kann? Der Unterschied ist relativ krass, ne? Gott lädt dich heute Morgen ein, etwas sehr Revolutionäres zu tun. Er lädt dich ein, deinen Egozentrismus an den Haken zu hängen und den anderen zu sehen und ihm zu dienen. Das macht den ganzen Unterschied zwischen Angelverein und HDHEV. Vielleicht ein ganz interessantes Beispiel. Ja. Im Angelverein geht es darum, wer holt den dicksten Fisch aus dem Wasser, ja? Wer kriegt den fettesten Segen ab. Und in HDH soll es darum gehen, dass wir uns einander beschenken, dass wir einander sehen und sagen, hey, ich habe hier einen ziemlich fetten Fisch. Willst du haben? Du darfst ein Foto damit machen. Nachher darfst du ihn essen. Spurgeon, super duper Typ, der sagt Folgendes. Ein Christ sollte ein Tröster sein, mit freundlichen Worten auf den Lippen und Mitgefühl im Herzen. Hier haben wir auch nochmal diesen Zusammenhang. Was im Herzen ist, das kommt über die Lippen. Ein Christ sollte ein Tröster sein mit freundlichen Worten auf den Lippen und Mitgefühl im Herzen. Ich möchte dich einladen als Gemeinde, lasst uns zueinander sprechen, was gut ist, was erbaut und was segnet, was notwendig ist. Wenn du eine Not siehst im Leben eines Menschen, dann geh zu diesem Menschen hin und sprich zu ihm, bau ihn auf, ermutige ihn, gib ihm neue Hoffnung. Da, wo Menschen in den Reihen sitzen und für sich selbst keine Gnade haben, da sollen wir Dinge sprechen, die den Menschen, die uns hören, Gnade geben. Frage, wann bist du das letzte Mal nach dem Gottesdienst zu den Aufbauteams gegangen und hast gesagt, hey, Dankeschön, dass du mir heute einen Stuhl hingestellt hast. Es waren wieder 20 zu viel, aber ist okay. Ich habe die Freiheit, Stühle zu wechseln im Gottesdienst. Dankeschön dafür. Ich versuche das jeden Sonntag zu machen, wenn ich hier bin. Ich schüttle jedem Aufbauteam Menschen die Hand und sage, danke, dass du hier im Aufbauteam bist. Ich in der Regel gehe auch zum Lobpreisteam immer hin und sage, habt ihr toll gemacht. Und meistens stimmt's auch. Entschuldigung. Nein, es war bloß ein kleiner Scherz meiner Schwester gegenüber. Na, ihr habt es toll gemacht, Hegel. Also wann bist du das letzte Mal auf jemanden aus dem Aufbauteam hingegangen und hast gesagt, Dankeschön? Oder wisst ihr, was noch eine viel größere Ermutigung ist? Wenn ihr hingeht, sagt Dankeschön und sagt, wie kann ich helfen? Oder wann war das letzte Mal, dass du deinem Hausgruppenleiter gesagt hast, vielen Dank dafür, dass du deine Nerven, deine Zeit, dein Haus, deine Couch opferst? Wir, Jesse und ich, haben so lange Hausgruppe geleitet, dass unsere Couch total futsch war. Ja? Von den Hintern der HDHler. Ja? Und keiner hat gesagt, danke, dass ich meinen Hintern auf die Couch setzen durfte. Ich bin nicht bitter. Aber wann bist du das letzte Mal, ich habe jetzt eine schönere Couch, Gott hat uns eine tolle Couch zum super Preis geschenkt. Wann bist du das letzte Mal zu deinem Hausgruppenleiter hingegangen und hast nicht einfach nur gesagt, hey, das wäre vielleicht besser, das wünsche ich mir noch, das wäre cool, das ist doof. Und stattdessen einfach zu sagen, Dankeschön, voll cool, dass du für mich betest. Oder wann war das letzte Mal, dass du etwas nicht so toll fandest, ob das jetzt im Gottesdienst ist oder auf der Arbeit, was auch immer, und du tatsächlich den Mut aufgebracht hast, zu der Person hinzugehen und konstruktive Kritik auszusprechen. Das erfordert Mut, ja? Zu jemandem hinzugehen, zu sagen, hey, das fand ich jetzt echt doof, aber ich sag dir das nicht, um dir eins reinzuwürgen, sondern ich möchte, dass du weißt, hey, du kannst das bestimmt besser und ich möchte dich unterstützen, wie kann ich dir dabei helfen? Wenn ich von HDH träume, wenn ihr nach meiner Vision fragt für HDH, dann ist ein Teil dieser Vision, dass wir eine Gemeinde sind, voll von Menschen, die eine Kultur prägt und prägen des Einanderhöherachtens. Ich träume von einer Gemeinde, wo jeder den anderen im Blick hat und jeder den anderen ermutigt mit seinen Worten. Eine Gemeinde voll mit Menschen, die ihre Worte benutzen, um zu heilen, anstatt zu verletzen. Eine Gemeinde, die Worte benutzt, um aufzubauen, anstatt einzureißen. Eine Gemeinde gefüllt mit Menschen, die ihre Worte gezielt einsetzen, um andere näher zu Jesus zu bringen. Ist das nicht eine tolle Vision? Ist das nicht eine tolle Vorstellung? Wenn HDH dafür bekannt ist, dass wenn Menschen reinkommen und Probleme haben, wenn Menschen reinkommen und sich schlecht fühlen, wenn Menschen reinkommen und Jesus nicht kennen, dass da 120, 130 nach dem Sommerloch 160, 170 Menschen sitzen und die drauf sind wie Jesus Christus, der zu den Menschen gegangen sind, die kaputt waren, die am Rand standen, die verloren waren, die traurig waren und er ist hingegangen und hat Worte der Ermutigung, der Erbauung und der Gnade gesprochen. Wäre es nicht cool, wenn wir dafür bekannt wären? Ich träume davon. Und wir machen das schon gut, aber ich glaube, wir können das noch besser machen. Und das ist nur möglich, wenn wir entscheiden, ein wirklich Jesus-mäßiges Leben zu führen. Nicht einfach nur irgendwie unser christliches Leben leben, zwei-, dreimal die Woche die Bibel lesen, einmal die Woche God-Channel gucken und dann haben wir alles abgehakt. So ein Lifestyle ist nur möglich mit zwei Dingen. Erste Sache, eine radikale Entscheidung für Jesus Christus. Und zweite Sache, radikales Vertrauen auf Jesus Christus. Wir kriegen es aus eigener Kraft nicht hin. Aber wenn wir uns nicht entscheiden, so eine Gemeinde zu werden, wenn wir uns nicht entscheiden, Psalm 84 Menschen zu werden, ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt von letzter Woche, wenn ihr nicht da wart, hört sie euch an. Wenn wir uns nicht dafür entscheiden, dann werden wir es nicht sein. Dann werden wir einfach nur zu den ganz normalen, lauwarmen, mittelmäßigen Gemeindemenschen gehören, die sich um ihre Probleme kümmern, die sich nur an ihre Gemeinde interessieren, an irgendwelchen Dingen, die total unwichtig sind. Lasst uns Menschen sein, die Leben sprechen, die Heilung sprechen und die auferbauen mit ihren Worten und die es wie das Feuer meiden, faules Geschwätz über ihre Lippen zu bringen. Lasst uns Segensbringer sein. Okay, ich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben. Das ist eine sehr coole Hausaufgabe und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr damit anfangt, was ihr damit erlebt. Ich glaube, wenn wir diese Hausaufgabe umsetzen, werden wir nächste Woche einige richtig coole Zeugnisse hören, okay? Ein bisschen gespannt? Max Lucado, der immer wieder coole Sachen sagt, hat Folgendes gesagt. Möchtest du ein Wunder erleben? dann sage einem Menschen von ganzem Herzen etwas Liebevolles. Krönen, das ist ein Tippfehler, kröne deine Worte mit einem Lächeln und einem Gebet und pass auf, was geschieht. Das kann heute geschehen, das kann in deiner Hausgruppe geschehen, das kann an deinem Arbeitsplatz geschehen, das kann in deiner Familie geschehen. Nimm das als Hausaufgabe nach Hause. Sag von Herzen etwas Liebevolles. Du darfst es häufiger tun. Ja? Sag von Herzen etwas Liebevolles, lächle dazu und bete mit dieser Person. Lass bitte nichts von den dreien weg. Ja? Einfach nur was Höfliches sagen und lächeln ist ein Kompliment. Das kriegen wir alle noch hin. Aber bet doch mal dann noch mit der Person. Wie krass. Mal gucken, was passiert. Ich möchte noch beten mit uns. Und wenn du sagst, hey, das spricht mich an. Ich möchte aufhören mit dem schlechten Reden. Ich möchte anfangen, gezielt Gutes zu sagen. Dann möchte ich dich einladen, mit mir aufzustehen. Ihr müsst nicht aufstehen, ihr dürft gerne sitzen bleiben, es guckt euch keiner dumm an. Aber wenn dich das heute Morgen anspricht, dann sage durch das Aufstehen zu Gott, ja genau, ich brauche das, ich brauche deine Hilfe dazu, tu das in meinem Leben. Und ich bete mit uns und dann werden wir noch eine Lobpreiszeit haben. Herr, wir preisen dich, Jesus, dass du uns nicht nur ein Buch voller Gebote geschenkt hast, sondern dass du uns vor allem die Grundlage geschenkt hast, dieses Buch und die Gebote, die in dem Buch stehen, dein Wort umzusetzen. Und danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast, damit wir nicht irre gehen, damit wir nicht orientierungslos sind, sondern von dir Orientierung bekommen haben. So bitten wir dich, dass du das, was du uns heute zur Orientierung gesagt hast, dass du es uns ins Herz pflanzt, Wurzeln schlagen lässt, und dass unser Leben einen Unterschied macht. Nicht mehr im Negativen durch faules Geschwätz, sondern im Positiven durch Worte deiner Gnade, Herr. Wir bitten dich, dass du uns durch die Kraft des Heiligen Geistes, den du uns geschenkt hast, befähigst, Segensbringer, Lebensbringer, Evangeliumsbringer und Gnadenbringer zu sein. Herr, wir bitten dich für die Hausaufgabe, die wir heute bekommen haben, Herr, dass du diese Hausaufgabe benutzt, um Leben zu verändern. Wirke durch uns in das Leben anderer Menschen hinein. Amen.